Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, eurem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Christoph Petersen, Chefredakteur von Filmstarts.de und ich bin nicht alleine, der liebe
Stefan.
Stefan ist mit hier und heute sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Deutsches Kino ist doch geil. Wir machen das jetzt seit 1,5 Jahren und heute ist es endlich zum ersten Mal wirklich soweit. Denn damals, als wir das Projekt gestartet haben, habe ich ja in dem großen Pamphlet, das wir zum Start veröffentlicht haben, ganz klar geschrieben, wir behandeln jeden Film, so groß als sei es der neue Marvel-Blockbuster, den wir auswählen für diese Aktion. Ganz egal, ob es irgendwie ein großer deutscher Film ist oder ein kleines Studentenprojekt. Und bisher hatten wir, das müssen wir ehrlich zugeben, meistens ziemlich große Filme. Also im letzten Monat, Tom Tick war mit Das Licht nicht billig. Im Monat davor, Wunderschöner von Caroline Herford, 8 Millionen gekostet. Also das sind schon so mit die größten Sachen, die es in Deutschland gibt. Und in diesem Monat, im April 2025, haben wir endlich einen Studentenabschlussfilm, der wirklich toll ist und den wir deshalb gerne ausgesucht haben.
Sehr schön.
Genau. Und wir sind drauf gekommen, weil unsere freie Autorin Gabi hat uns eine wunderschöne Kritik zu dem Film geschickt und gesagt, den müsst ihr euch unbedingt auch für diese Aktion ansehen. Und dann habe ich so geguckt, also ich selber habe mir dann den Screener besorgt und auch reingeschaut oder komplett natürlich geschaut und geschaut, wer aus der Filmstarts-Redaktion würde denn gut passen, um das hier alles mit mir zusammen zu machen. Und da habe ich gesehen, dass du den Film schon kanntest, was total weird ist, weil das ist ja jetzt nicht der bekannteste Film.
Ja, ich habe den auf dem Filmfest Cottbus gesehen, sowieso sehr empfehlenswert, ein kleines Filmfestival, Karten sind auch relativ billig, da kann man gut mal hin. Und sich 4, 5 Filme am Stück angucken, passt.
Genau, und deswegen wusste ich von dir auch schon, weil auf dem Festival hast du auch den Regisseur gesehen, Jannis Alexander Kiefer, der da ein Q&A nach der Vorstellung gegeben hat. Und deswegen wusste ich von dir auch schon, dass das wohl ein sehr sympathischer Gesprächspartner ist, den wir gleich auch hier im Podcast natürlich als Gast haben und der uns ganz viele spannende Sachen erzählen wird. Denn es geht nicht nur um den Film selbst, dessen Titel ich immer noch nicht genannt habe, bleibt einfach ganz gebannt dabei, sondern wir reden auch sehr ausführlich darüber, wie dieses ganze Sache mit dem Uni-Abschlussfilm eigentlich funktioniert. Also kriegt man da wirklich dann Noten von seinem Professor für einen Film? Wo kriegt man zum Teufel eigentlich die ganze Kohle dafür her und wer verdient daran was, wer nicht und wie findet man einen Verleih, wie schafft man es, dass ein Film dann auch wirklich ins Kino kommt, der eigentlich für die Uni gedreht ist und so weiter. Aber das erfahrt ihr dann alles in unserem sehr tollen und sehr sympathischen und auch teilweise überraschenden Gespräch mit Jannis, das gleich kommt. Aber jetzt reden Stefan und ich erst nochmal 5 Minuten lang über den Film selbst, Another German Tank Story. Und da wir uns vorher nicht abgesprochen haben, möchtest du den Inhalt erklären oder soll ich das machen?
Ja, ich kann das schon machen. Es geht im Grunde um ein kleines, verschlafenes Dorf in Brandenburg, Wiesenwalde. Da passiert eigentlich nicht viel. Also ich glaube, in der gesamten Geschichte ist irgendwie einmal ein berühmter Komponist im Dorf abgestiegen, Georg Telemann, und hat dort eine Wunderheilung erlebt.
Und also das ist ein Gerücht, ne?
Das ist ein Gerücht, ja, ja. Und ansonsten, keine Ahnung, da macht halt jeder seins, keiner interessiert sich für das, was in den Großstädten passiert. Aber jetzt kommt die große Wende, denn es soll eine amerikanische Großproduktion in Wiesenwalde gedreht werden und dementsprechend ist das gesamte Dorf natürlich aus dem Häuschen. Es gibt verschiedene Figuren in diesem Setting. Die wichtigsten sind zum Beispiel die Bürgermeisterin Susanne, die hofft auf die große Wende, auf den großen Aufschwung für ihr kleines Dörfchen. Hat aber auch schon bald mit eigenen Problemen zu kämpfen. Also das ganze Dorf leidet unter einem Stromausfall und sie selber hat beispielsweise einen Panzer im Garten zu stehen.
Genau, weil diese Riesenproduktion, man sieht die gar nicht selbst, sondern die ist hinter so großen Fabrikmauern und man hört immer nur dieses Geballer, weil es ist ein Weltkriegsfilm, heißt auch All Quiet in East Germany, Anlehnung an All Quiet on the Western Front, im Westen nichts Neues.
Ja.
Und natürlich brauchen die so viele Ressourcen, dass dann für das Dorf kein Strom übrig bleibt und die Elektrikerin, die das reparieren soll, den schönen Spruch bringt, ihr braucht keinen Elektriker, ihr braucht einen Exorzisten.
Dann gibt's noch ihren Sohn Tobi, der ist eigentlich gerade durch die Fahrprüfung gerasselt, ist jetzt aber plötzlich der Fahrer für die Crew dieser Produktion und muss sich da versuchen, irgendwie durchzumogeln.
Indem er immer nur Schritttempo fährt, was allen gehörig auf den Geist geht.
Ja, dann gibt's seinen besten Freund Wolfi, der ist eigentlich auch so eher so ein Hängertyp, aber er kriegt einen kleinen Job am Set als Schauspieler.
Als Komparse.
Als,
ne?
Komparse. Und darf, als Kleindarsteller irgendwie sowas, und darf halt eine mit SS-Uniform vor die Kamera treten. Und das verpasst ihm so einen Selbstbewusstseinsschub, dass er nur noch im ganzen Dorf dann mit dieser Uniform zu sehen ist, was schon ein bisschen gruselig ist.
Es ist, glaube ich, keine SS-Uniform, es ist einfach nur eine Wehrmachtsuniform. Okay, aber ja. Es gibt, das heißt jetzt nicht, dass es an anderen Stellen nicht krasse Szenen gibt, weil wir können ein bisschen übergehen, warum wir den Film ausgewählt haben. Das klingt jetzt so nach so einer typischen, netten Dorfkomödie, wie es die relativ häufig gibt. Und das ist es zum Teil auch. Also man kann mit dem Film einfach Spaß haben und es hat so Wohlfühlelemente und alles. Aber was den Film richtig gut macht, ist, dass er immer wieder so Nadelstiche setzt, die dann auch so ein bisschen wehtun und wo man so ein bisschen aus seiner Cosiness rausgerissen wird. Und ich glaube, der krasseste und auch beste Moment ist, wo ein Casting stattfindet, wo halt deutsche Komparsen gesucht werden aus dem Dorf und sich so ein kleines blondes Mädchen da vorstellt. Und zum Casting muss sie dann halt als arisches Mädchen aus dem Weltkrieg einfach so judenfeindliche Beleidigungen runterrasseln. Und nachdem sie das dann gemacht hat und auf Übelste da über Juden hergezogen ist, wird sie dann von der Casterin gelobt und von ihrer Mutter getätschelt, wie toll sie das gemacht hat und so. Das sind dann schon so Momente, die einen immer mal wieder so rausreißen, im besten Sinne rausreißen und einen nochmal so darüber nachdenken lassen, was zum Teufel da eigentlich gerade passiert.
Ja.
Du möchtest nichts mehr sagen?
Nö, das passt doch. Das ist die, glaube ich, eine der stärksten Szenen tatsächlich. Das Schöne ist halt, dass es so episodenhaft erzählt wird. Also wenn man sich auch vielleicht nicht mit allen Episoden anfreunden kann, hat man immer noch genug, wo man dann seinen Spaß findet. Ich glaube, da kommt jeder so auf seine Kosten.
Genau, also es ist sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam, aber halt auch überraschend. Also wie gesagt, wir haben uns jetzt 1,5 Jahre lang Zeit gelassen, tatsächlich den angekündigten Studentenfilm auszuwählen. Jetzt haben wir ihn. Das spricht auch dafür, dass wir uns dass wir es uns nicht leicht gemacht haben, sondern da wirklich ein kleines Juwel ausgesucht haben. Und weil das Gespräch mit Jannis so toll ist und aber auch relativ lange, weil wir uns, wie gesagt, nicht nur über die Dreharbeiten, die auch sehr spannend sind, unterhalten, sondern wie gesagt auch sehr viel darüber, was zum Teufel man eigentlich alles machen muss, wenn man einen Studentenfilm dreht, gehen wir jetzt zu Jannis über, zu unserem Gespräch und wünschen euch viel Spaß dabei. Jetzt herzlich willkommen, Jannis, bei uns im Podcast.
Vielen Dank.
Hast schon gerade festgestellt, dass hier der Raum schön nach Podcast riecht? Mal positiv ausgedrückt. Genau, dann sind wir schon in der richtigen Stimmung. Und Another German Tank Story ist ein fantastischer Titel, weil jedem, den ich das sage, dass ich jetzt den Podcast hier habe oder ich vorher über den Film geredet habe, war irgendwie jeder sofort irgendwie wollte mehr wissen und alle hängen geblieben. Und wenn man aber jetzt wie ich dann so ein bisschen für diesen Podcast recherchiert und deine frühen Artikel sieht, dann steht da überall Wiesenwood. Heißt das, du hast einen guten Freund gehabt, der dich mal irgendwann zur Seite genommen hat und gesagt hat, das ist ein Scheißtitel, denk dir einen neuen aus?
Ja, fast. Also tatsächlich mag ich den Titel Wiesenwood auch richtig gerne, aber das war auch der Arbeitstitel wirklich von Tag 1, als es noch die Geschichte ein bisschen eine andere war, als wirklich die Überlegung war, dass die Bürgermeisterin in dem Film so eine Art, also von Girlywood inspiriert. Ich weiß nicht, wie viel ihr darüber schon gelesen habt, was als Drehort Görlitz und die Region, die probieren sich zu profilieren als Girlywood, weil dort ja wirklich viele Hollywood-Filme und Hollywood-Stars schon gedreht haben. Und eine der ersten Ideen war, dass das noch mehr im Fokus vom Film steht. Das ist ja mehr und mehr verloren gegangen und dann hat sich der Titel leider nicht mehr richtig angefühlt und dann war das eine richtig lange Suche, bis wir ihn bekommen haben und es gab auch wirklich Kontra. Deswegen freue ich mich sehr, dass du den Titel magst und dass du nicht fragst, gibt's noch einen deutschen Titel?
Nee, ich hoffe nicht.
Wie seid ihr also, denn auf den Titel gekommen?
Es war tatsächlich so eine, ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, aber eigentlich so eine Bieridee. Also mit zwei Teammitgliedern, Katrin Unger, die Editorin, Lara Roswag, Kostümbildnerin. Und wir haben einfach mal so ein bisschen drauf losgeredet und fanden einfach alle Titel wirklich beschissen, um es einfach mal so zu sagen. Und irgendwann kam ich auf dieses Another German Tank Story eher so inspiriert von, wie war das damals, irgendwie nicht noch eine Teenie-Geschichte oder so ähnlich und habe es einfach mal so rausgeballert und meinte so, wenn wir jetzt keinen guten Titel finden, dann wird's der. Und dann haben wir eigentlich gemerkt, dass wir ihn alle ganz gut finden und aus diesem einfach mal rausgeworfenen Another German Tank Story ist dann wirklich der finale Titel geworden.
Da hast du es auch falsch erinnert, weil die Filme hießen alle Not Another.
Ja, siehst du mal.
Not Another Teen Movie, Not Another.
Ach so, genau, klar. Nicht noch ein, ja gut, aber das würde bei uns wirklich nicht funktionieren.
Not a German Tank Story. Aber sehr, sehr clever gewählt, weil der sehr viele Assoziationen weckt. Einerseits ist es natürlich dieses typische nicht noch ein deutscher Kriegsfilm quasi oder ein Film über den Zweiten Weltkrieg. Und zum anderen hatte ich sofort diese Zeitungsberichte im Kopf, wo in Scheunen von irgendwelchen alten Leuten halt Panzer gefunden worden. Ich nehme an, darauf habt ihr auch so ein bisschen angespielt, ne?
Tatsächlich, und seitdem die Leute in meinem Umfeld von diesem Film wissen, bekomme ich auch regelmäßig sowas geschickt. Also immer, wenn irgendwo Waffen oder Panzer gefunden werden, bekomme ich den Artikel von 1 bis 100 Leuten geschickt.
Und sozusagen, als ich erstmal das erste Mal nur so eine ganz kurze Inhaltsangabe gelesen habe, also ihr könnt ja offen sagen, wie das gelaufen ist. Also unsere Autorin, Gabi, die auch die Kritik hier schreibt, hat irgendwann gesagt, sie fand den super und ich hatte von dem bis dann auch nichts gehört. Und aber wir wählen die Filme hier nur für diese Sektion aus, wenn wir sie dann auch in der Kernredaktion gesehen haben. Deswegen habe ich mir dann direkt einen Screener geholt. Und ich war da schon skeptisch, weil ich sozusagen diese irgendwie so ein bisschen quirky Dorffilme verachte. Aus tiefstem Herzen. Und war dann sehr skeptisch und war dann aber sehr, sehr positiv überrascht, weil er zwar mit so gewissen Mechaniken aus diesem Genre spielt, aber dann halt doch ganz woanders hingeht und viel mehr wehtut auch teilweise. Mhm. Wie ist denn das? Wie siehst du denn den Film? Also wahrscheinlich ist es irgendwo in der Mitte, aber ich frage einfach mal, ist es jetzt eine Liebesbekundung oder eine Abrechnung mit dem Dorfleben?
Ja, da muss auf jeden Fall beides drin stecken. Also ich bin selber größten Teil von meiner Kindheit und Jugend auf dem Bauernhof meiner Großeltern oder meiner Familie aufgewachsen, gehört zwar zu Freiburg, also ist jetzt nicht ein Dorf an sich, weil es praktisch von Freiburg so aufgeschluckt wurde, mittlerweile am Rande der Stadt, aber ich fühle mich dem Provinzleben sehr nahe. Und wie das so ist, eigene Kindheit und Jugend, also ich habe natürlich wunderschöne Erinnerungen daran, ich habe mich auch super oft geärgert, dass ich dort leben muss. Man ist irgendwie so das Bauernkind dann in der Schule. Da kommt man nicht drum herum. Ich meine, ihr wisst selber, wie hart Kinder und Jugendliche sind. Und ich weiß sehr viel daran zu schätzen. Und was für mich eigentlich so das Provinzleben immer auch aus filmischer Sicht interessiert hat, ist, dass es so ein Mikrokosmos ist. Also ich bin totaler Fan von Dorfgeschichten oder gehe da immer sehr positiv ran, wenn ich davon wieder lese. Aber ja, ich ärgere mich dann eher darüber, wenn die Provinz irgendwie völlig falsch dargestellt wird. Also sei es der Bauer in einem schönen ZDF-Liebesfilm, der mit rasierter Brust und Gabel auf den Schultern da über irgendwie einen schönen Berg auf seinem Bauernhof durch die Gegend läuft und mittags erstmal eine Stunde Kaffee trinkt, was ich noch nie gesehen habe bei irgendeinem Landwirt. Oder halt einfach, dass es das dörflich gleichgestellt wird mit irgendwie dümmlich, hinterwäldlerisch oder so. Und da war schon die Idee, so ein eigenes Dorf zum Leben zu erwecken und seine eigene Dorfgeschichte zu erzählen.
Ich bin ja auch Dorfkind, das muss ich einfach mal so sagen. Wir sind ja irgendwann aus Berlin rausgezogen, so in den Speckgürtel. Und ich war tatsächlich ein Kind dieser typisch Brandenburger Dörfer, die sich halt wie so eine Schlange einfach an der Hauptstraße entlang errichtet haben. Und ich muss sagen, das Dorf in dem Film fand ich noch deutlich schöner. Also ich habe mich auch sehr abgeholt gefühlt. Einfach du siehst keine Jugendlichen irgendwo. Diese älteren Leute, die sich aus dem Fenster lehnen die ganze Zeit. Mhm. Aber in dem Film steckt wirklich noch so ein sehr viel Herz für dieses Dorfidyll, sage ich jetzt mal. Einfach. Es gibt zum Glück noch einen Metzger oder einen Einkaufsladen irgendwo. Ich nehme auch stark an, dass dann halt dein eigenes Dorf so ein bisschen Pate dafür gestanden hat, oder?
Ja, also Erinnerungen auch daran, weil sich ja auch echt viel ändert in den letzten Jahren. Also wir haben auch geguckt, weil eigentlich war unser Plan, in einem Dorf zu drehen. Wir haben gedacht, hey, wir suchen uns ein Dorf und wir lassen uns dann auch davon inspirieren. Also wenn es da noch was gibt, was wir vielleicht noch im Drehbuch gar nicht bedacht haben oder so. Das war zu einem sehr frühen Punkt, dass der Kameramann Adam Graf und ich schon angefangen haben, Dörfer zu suchen. Und der Traum war, wir finden ein Dorf, das uns inspiriert, das uns aufnimmt. Wir dürfen dort drehen, dann setzen wir dort den Film um. Aber es ist unmöglich. Tatsächlich, also im Speckgürtel von Berlin ist mittlerweile eigentlich alles schon so Berlin-ähnlich, gentrifiziert und wirklich teilweise auch wunderschöne Dörfer, wo du denkst, hier wohnt doch kaum noch jemand. Die sind alle wahnsinnig reich, die sich das hier erlauben können. Die haben 2 Autos vor ihrem 4-Seiten-Hof. Das ist nicht unser Dorf. Weder das ich erzählen möchte, noch das, was wir visuell suchen. Und wir mussten relativ weit dann von Berlin weg und haben dann gemerkt, dass alles, was wir uns als Dorf auch visuell vorgestellt haben, richtig kleine Dörfer sind, teilweise eher Siedlungen mit 80 bis 200 Einwohner. Aber in der Geschichte haben wir immer gesagt, da müssen schon eigentlich in unserem Wiesenwald, in unserem fiktionalen Dorf, müssen schon so 3000 Leute wohnen. Sonst macht die Geschichte irgendwie keinen Sinn. Die sollen ja auch ein bisschen laufen müssen innerhalb des Dorfes, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Und alles mit dieser Größe ab 3000 hat sich dann gar nicht mehr dörflich angefühlt. Also wir haben letztendlich gemerkt, dass wir total mogeln müssen und haben eigentlich in nur so Mini-Mini-Dörfern gedreht, weil die noch so diesen Charakter hatten, den wir uns gewünscht haben, und erzählen inhaltlich dann ein größeres Dorf.
Und eine der ersten richtig tollen Momente im Film für mich war dieses, wenn Bert, der Rückkehrer, in das Dorf kommt und dann vor seinem Haus steht und das ist so ein Doppelhaus, mhm, und die andere Hälfte, und das halt zu zeigen, dass er halt lange weg war, ist jetzt die eine Hälfte des Hauses verfallen und die, seine Hälfte, und die andere Hälfte wurde halt normal gepflegt. Habt ihr erst das Haus gefunden und das dann reingeschrieben oder habt ihr tatsächlich nach so einem Haus gesucht und das dann auch gefunden? Oder ist es CGI?
Nein, das ist absolut echt. Aber genau, das schließt genau daran an. Das war ein Dorf, wo wir unbedingt drehen wollten, weil wir da so ein Gasthaus gefunden haben, was leer steht, aber noch nicht so lang. Also leer steht, ist noch gut erhalten, aber wir dürfen halt dort drehen und stören niemand. Und sind auf dem Weg in das Dorf, also ganz am Rand praktisch, bei der Einfahrt stand dieses Dorf. Und zu diesem Zeitpunkt stand im Drehbuch einfach nur ein Haus, dem man ansieht, dass seit Jahren nichts mehr dran gemacht wurde, dass es seit einigen Monaten oder auch Jahren nicht wirklich bewohnt wird. Und dass es so diesen Kontrast gibt, also die Idee war schon, dass nebendran ein schönes Haus ist, aber dass es so zusammengewachsen ist und als wie mit dem Lineal praktisch getrennt, das ist dann das, was wir uns gewünscht haben. Das Dorf inspiriert uns oder das Dorf gibt uns etwas, was wir uns am Schreibtisch gar nicht ausgedacht haben. Oder also ich habe teilweise noch mit Theresa Weiniger als Co-Autorin geschrieben, aber wenn ich jetzt mal nur für mich spreche, weil ich auch weiß, dass ich für die Regie verantwortlich sein werde, für so einen Film mit wenig Geld. Ich hatte natürlich oft Ideen, die ich sehr, sehr toll finde, aber wusste, das werden wir niemals umsetzen können. Also wir hatten halt wirklich ein Mini-Budget, wir sind nun mal ein Abschlussfilm und ich bin da sehr streng mit mir selber, dass ich mir das dann verbiete. Wenn ich weiß, das wird wirklich total beschissen aussehen oder wir werden das nicht hinbekommen oder wir müssen zu viel reingeben, um das irgendwie umsetzen zu können, dann habe ich es relativ früh gestrichen. Und sowas, wenn man es vor Ort findet, dann ist es so, okay, wir fragen jetzt an und wenn wir das Haus bekommen, dann gehört es auch uns und dann kann ich so ins Drehbuch schreiben und dann drehen wir es auch so.
Dann können wir gleich mal fragen, weil Pascal nicht da ist. Pascal ist mein normaler oder meistens Mit-Podcaster hier und der hat eine Frage, die er immer stellen muss und sie wurde in 2 Jahren noch nie nicht beantwortet, egal von wem. Wie viel Geld hattet ihr denn? Wie hoch war das Budget denn?
Also es ist eben Master-Abschlussfilm, deswegen finde ich es teilweise schwierig, das zu beantworten. Ich kann dir auch gerne die Zahlen jetzt sagen, aber wir bekommen halt von der Uni noch Beistellungen. Wenn du regulären Film produzierst, musst du natürlich dafür bezahlen. So, das bekommen wir eben praktisch kostenlos noch gestellt. Aber wirklich Budget ist, wir hatten dieses Leuchtstoffprogramm, das ist für den Abschlussfilm, wenn man in Berlin-Brandenburg an der Filmhochschule ist, kann man sich darauf bewerben. Da ist Medienboard dabei und der RBB und dann bekommst du gedeckelte 150.000. Also da gibt es keine Verhandlungsmasse, da geht es nicht um den Inhalt, sondern du bekommst sie oder bekommst sie nicht. Und das ist unser Geld.
Um vielleicht noch eine Finanzfrage drin zu haben, wie teuer ist es denn, einen Panzer für einen Tag zu mieten?
Ich habe die Preise nicht mehr im Kopf.
Aber bist du hinten übergefallen oder hast du gedacht, ach, ist ja gar nicht so schlimm?
Na, tatsächlich, wir kannten den Panzer ja schon. Also mein Kurzfilmkollegen, stimmt, auf dem der Langfilm ja aufbaut, das ist genau derselbe Panzer von denselben Leuten geliehen. Also wir hatten da schon unsere Erfahrungswerte. Also das ist tatsächlich, man kann es mal googeln, Panzer-Fanfahrschule. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, wenn ihr demnächst jemandem einen Junggesellenabschied schenken wollt. Das geht relativ einfach in Brandenburg. Da kann man dann eine halbe Stunde Panzer fahren.
Habt ihr das Publikum reingelegt und eure Panzer, beiden Panzer im Film sind in Wirklichkeit nur einer?
Tja, jetzt könnte ich aus dem Nähkästchen plaudern.
Dafür bist du da.
Ja, wir hatten tatsächlich nur einen Panzer, bei dem wir die Nummer und den Grad der Verschmutzung geändert haben, aber einmal ist er auch tatsächlich digital hinzugefügt. Ein VFX-Panzer gibt's auch.
Habe ich nicht gesehen.
Tja,
ich
auch
nicht.
Welcher war's?
Mir ist auch nicht aufgefallen, dass es der gleiche Panzer ist. Also mich hast du getäuscht.
Sehr gut.
Und wo wir jetzt wissen, dass Wiesenwalde fiktiv ist, nochmal so eine Namensfindung. ChatGPT oder das auch so, da stellst du dir in deinem Kopf so das als den ultimativen deutschen Dorfnamen vor?
Gab's ChatGPT damals schon? Ich habe damit 2019/20 angefangen.
Nein, da gab's noch nicht.
Ach, sehr gut, da muss ich mich nicht rechtfertigen. Nein, war also wirklich sowas von KI befreit, dieser Film. Tatsächlich war es mir einfach wichtig, dass es den Dorfnamen nicht gibt, weil wir sonst Leuten eventuell auf die Füße treten. Und ich glaube, ich hatte noch so ein bisschen Finsterwalde irgendwie so im Hinterkopf. Und letztendlich musste es mit Wood, Walde, Girlywood, das musste einfach passen, dass man das so zusammenbauen kann. Und ich finde, Wiesenwalde kann, manchmal denke ich, ist ein super trister Ort bei diesem Wort, aber irgendwie auch total idyllisch. Gibt ja Wiesen und Wald, ist doch schön.
Ja, und es ist unfassbar, dass es diesen Dorfnamen nicht gibt.
Gibt es nicht, ja. Ich habe 100 Mal also gegoogelt, weil ich so Angst hatte.
Ich muss die ganze Zeit an Wiesenhof denken, einfach tatsächlich dabei.
Ah. Habe ich noch nie, aber jetzt muss ich dann auch, ab jetzt muss ich auch immer dran denken.
Und der Film geht ja los mit dieser Telemann-Geschichte. Das, also in diesem Dorf, in dem fiktiven Dorf, ist ja mal irgendwann vielleicht ein Wunder geschehen, wo der berühmte Telemann durch das dörfliche Wasser da geheilt wurde. Ist das eine reale Anekdote, die ihr euch irgendwo anders hier geklaut habt, oder ist das auch komplett ausgedacht? Und wenn du dir das schon ausdenkst, wieso kamst du genau auf ihn?
Ich habe tatsächlich, irgendwann bin ich in so einem Wikipedia-Rabbit-Hole gelandet, wo man einfach von einem zum anderen klickt. Und habe irgendwo gelesen, dass Telemann einmal zu einem sehr großen Konzert zu spät kam oder gar nicht mehr ankam, weil er unterwegs krank wurde. Und ich fand die Idee einfach super interessant, also weil ich liebe diese Dorfmythen, die es gibt. Die sind ja teilweise sowas von absurd und so klein, aber werden innerhalb des Dorfes sehr wichtig genommen. Und ich wollte unbedingt auch so eine Dorflegende haben. Und dann kam einfach eins zum anderen. Also Telemann ist ja von vielen Experten. Ich bin auf jeden Fall kein Experte, muss ich klar dazu sagen. Aber wird er musikalisch eigentlich wirklich noch über Mozart, Beethoven, Bach angesiedelt und hatte sozusagen nur eine schlechtere PR während und nach seinem Leben. Und das fand ich einfach schon mal super interessant, dass das eigentliche absolute Musikgenie so ein bisschen praktisch unter den Tisch gefallen ist in der Musikgeschichte. Und ich war in einem Dorf in Brandenburg, dort gibt es eine Eiche. Da sind wahrscheinlich schon tausende Menschen vorbeigelaufen und haben nicht drauf geachtet oder einfach eine Eiche gesehen, aber das ist die Napoleon-Eiche. Da ist vielleicht, wahrscheinlich, man weiß es nicht, möglicherweise Napoleon auf dem Weg von Frankreich nach Russland, hat er dort einen Mittagsschlaf gemacht oder vielleicht auch eine ganze Nacht geblieben und vielleicht auch auf dem Rückweg, vielleicht auch nur auf dem Rückweg, vielleicht auch gar nicht, man weiß es nicht. Aber wenn man sich in dem Dorf umfragt, jeder weiß, was die Napoleon-Eiche ist, die gibt's bei Google, die hat eine Bewertung, 4,5 Sterne, das ist die Napoleon-Eiche.
Bei Google nur so lange, bis Trump sie umbenennt, ne?
Oh Gott, im März.
Ich liebe es, dass die eine Bewertung tatsächlich hat, als Ausflugsort wahrscheinlich.
Ja, genau. Ich bin auch deswegen hin, weil ich dachte, was für eine monumentale Eiche muss das sein? Die ist gut bewertet, die gibt es bei Google, da laufe ich jetzt hin.
Ja. Dann war es 4,5 oder?
Ja, ich glaube schon nicht, nee. Ich habe es nicht bewertet, aber maximal eine 3.
Und du hast natürlich dann so eine ganze Ansammlung von Absurditäten und kleinen Geschichten in dem Film. Hast du die am Anfang unabhängig so erstmal für dich gesammelt und dann irgendwann in eine Form gebracht? Und hast du da jetzt noch viele auf dem Büroboden liegen, zerknüllt? Oder wie geht man daran?
Gibt auf jeden Fall noch genug Absurditäten für die nächsten Filme. Ich bin tatsächlich so ein Notizemacher. Also ich mache mir täglich Notizen, sei es beim Zugfahren, Spazierengehen, Sport oder was auch immer. Ich bin auch super nervig im Kino, hat man natürlich keinen analogen Notizzettel dabei, aber ich schreibe mir super oft was auf und die Leute neben mir denken immer, Mann, dieser Idiot, mach dein dummes Handy weg, guckst einen Film, aber ich habe immer Angst, es zu vergessen. Ich mache unglaublich viele Notizen und sortiere die dann immer bei mir ein und probiere die schon im Projekt zuzuschieben, in welche Welt die am besten passen. Und beim Drehbuchschreiben lese ich die tatsächlich oft morgens dann durch. Irgendwie nochmal 100 Notizen, die ich auch schon 30 Mal gelesen habe, um wie so eine Selbstinspiration. Und lasse es so mit einfließen.
Und wie lange feilt man dann an der Umsetzung von einer? Weil ich meine, ich zum Beispiel der Satz, ihr braucht keinen Elektriker, ihr braucht einen Exorzisten da, wenn da im Dorf der Strom ausfällt.
Das kommt dann einfach aus dem Kopf geschossen beim Schreiben tatsächlich. Also es gibt auch echt Dialoge, die ich als Notiz mal vor 5, 6 Jahren niedergeschrieben habe und jetzt reinkommen und sie passen perfekt oder inspirieren sogar für eine ganze Szene. Aber also explizit dieser Satz, der kommt, kann ich mich tatsächlich dran erinnern, weil ich den zuerst so fand, aber dann doch okay, wieder okay. Das ist dann einfach, wenn man im Schreibflow ist.
Erst doof und dann nur okay. Das ist so ein Satz, wo ich denke, wenn der aus mir rausgekommen wäre, dann hätte ich gesagt, der bleibt auf jeden Fall. Wir können den ganzen Film schmeißen, aber der Satz bleibt.
Ich kann mich jetzt hier nicht selber loben.
Also ich fand den super.
Das ist mir unangenehm.
Mach ich das für dich.
Ja, okay. Dann ich werde rot, aber sieht ja keiner.
Was ich ganz spannend fand, ist, dass so eine aktuelle politische Ebene fehlt. Also wenn man normalerweise an Dörfer oder diese Gegend in Meckpomm, Brandenburg denkt, dann hat man automatisch auch immer so ein bisschen den aktuellen Rechtsruck natürlich da im Kopf. Mhm. War das eine bewusste Entscheidung, dass du das rausgelassen hast, oder?
Total. Also generell war es für mich schon ein Anliegen, den Film auch so ein bisschen zeitlos zu gestalten. Es gibt tatsächlich auch ein paar Leute, die fragen, ob der Film irgendwie vor 10, 15 Jahren spielt, und das nehme ich als Kompliment immer an, weil ich gerade dort, wenn die Welt sich ein bisschen langsamer bewegt und durch Architektur und alles sich eben ein bisschen älter anfühlt, mag ich das super gerne. Ich finde es immer sehr unangenehm, wenn was so super konkret ist. Also explizit jetzt zu deiner Frage, wenn wir irgendwie sagen, da ist ein Wahlplakat mit der AfD im Hintergrund. Das, ich meine, ich habe 2020 das Drehbuch geschrieben. Damals war mir nicht klar, was jetzt heute 2025 eigentlich abgeht. Ne? Da hatte man ja noch die Hoffnung, dass es so eine, die Welle jetzt langsam wieder runtergeht. Und ich meine, das war dann auch noch vom Ukraine-Krieg am Anfang mit dem Schreiben. Das war wirklich noch eine andere Welt und das ist automatisch eine Angriffsfläche, wenn man konkret wird, weil es eventuell schlecht altert, schon während des Prozesses. Aber auch so rein aus künstlerischer Sicht, ich wollte einfach das Dorf erzählen und nicht, deswegen benennen wir auch den Ort, also eh als fiktionaler Ort, aber auch wo genau ist er, was wählen die Leute, die wir porträtieren, ich weiß es nicht. Es gibt natürlich Tendenzen, ich meine so Themen wie demografischer Wandel oder so, sag ich mal, die politische Vernachlässigung der Infrastruktur und alles auf dem Dorf, das schwingt hoffentlich mit. Das war schon eine Intuition, dass man das spürt bei uns im Dorf. Aber ich finde eigentlich alles super Konkrete sollte man nur mit reinbauen, wenn es wirklich im Fokus der Geschichte ist. Und nicht, um zu sagen, hey, wir haben dieses Milieu, wir müssen noch schnell dieses eine wichtige Thema mit reinnehmen, weil es halt gerade wichtig ist oder in den News. Also da ist für mich der Unterschied Kino und, weiß nicht, tagesaktuelle Berichterstattung oder schnell aus der Hüfte geschossener Kurzfilm, wirklich zwei unterschiedliche Welten.
Wolf und Tobias sind aber schon zwei linke Figuren gewesen. Also zumindest habe ich sie so gesehen. Also sie hatten, glaube ich, auf ihrer Konsole, die sie da hatten, hatten sie so einen Fuck-Nazi-Aufkleber drauf.
Sehr gut beobachtet. Ja. Aber das ist ein wirklich kleiner Kleber. Ja. den sieht nicht jeder. Da hast du auf jeden Fall schon mal ein feines Auge gehabt. Ja. Klar, das wollen wir schon andeuten, aber es gibt ja dann zum Beispiel den dampfenden Nachbarn, der rauskommt, den könnte man schon so interpretieren als so einen ostdeutschen AfD-Wutbürger, aber ich finde es eben schön, wenn ich es nicht weiß. Also vielleicht ist es einfach ein richtig netter Mensch, der extrem weit links ist und sich auch links engagiert, aber einfach für diesen Moment halt sauer ist, aus gutem Grund, er hat keinen Strom zu Hause, da muss man nicht AfD-Wähler sein, um das doof zu finden. Und dass wir einfach sagen, hey, die Leute sind irgendwie im Fokus und alles super konkret, tagesaktuelle lassen wir außen vor.
Und ich habe einen so einen Beef, den ich mit Abschlussfilmen habe, so in den letzten 20 Jahren, und ich habe eine Menge gesehen, ist, dass ich bei vielen dieser Filme, die sind so, ich nenne das mal verschlafen, und die wirken nicht so wie irgendwie junge Leute, die jetzt mit Energie zur Sache gehen und irgendwas Aufbruch und ich starte jetzt meine Karriere, sondern die wirken eher so wie Rentnerfilme, wo man sich direkt schon mal bewirbt, um als zweites irgendwie fürs ZDF irgendwie Vorabendserien zu drehen.
Auch legitim.
Ja, aber nicht unbedingt mit dem ersten. Das kann man ja dann machen, vor allem, weil man damit ja sein Geld verdient, um dann vielleicht eigene Sachen zu machen, aber nicht unbedingt als ersten Film, das finde ich immer öde. Aber du machst einen Film über ein verschlafenes Dorf, aber der sich sehr lebendig anfühlt. Warst du dir da sicher, dass du da das ganze Leben da reinkriegst in den Film, wenn man schon so einen Hintergrund hat?
War ich mir nicht sicher, tatsächlich. Also schön, wenn du das dann jetzt so wahrgenommen hast und wenn wir es geschafft haben. Aber genau, es gibt ja, jetzt sprechen wir schon wieder über den Kurzfilm-Kollegen, weil der so eine Art kleine Blaupause war. Und ich mag diesen Kurzfilm genau in dem Tempo richtig, richtig gerne. Aber Another German Tank Story ist nun mal mein erster Langfilm. Deswegen hatte ich da definitiv auch vorher die Unsicherheit, funktioniert das? Die Wahrheit ist, dass wir auch einiges rausgeschnitten haben, dass wir so potenziell langatmige und energielose Szenen entweder verloren haben oder deutlich gekürzt, weil wir, also Kathi, die Editorin und ich, im Schnitt auch gemerkt haben, nicht alles im Drehbuch funktioniert. Das ist wahrscheinlich, auch bei den großen Filmen wird auch einiges rausgeschnitten, aber ich glaube, für uns war es noch mehr ein Lernprozess, weil genau das, was du gerade gesagt hast, so die Waage halten. Es ist ein verschlafenes Dorf, in dem viel Langeweile herrscht, aber das heißt ja nicht, dass ich den Zuschauer langweilen muss. Aber es hätte sich jetzt auch falsch angefühlt, eine super flotte Komödie dort zu erzählen. Und das Ziel war, was ich vorhin meinte, wir wollten unser eigenes Dorf erschaffen. Wir wollten auch irgendwie so unseren eigenen Humor haben mit diesem Film, so einfach unseren eigenen Weg gehen. Und das war so das Ziel. Irgendwo dazwischen, zwischen flotter Komödie, aber halt auch dieses verschlafene Dorf, dem auch gerecht zu werden.
Und eine andere Waage, die du halten musst, ist halt so dieses so nett Skurrile gibt's auch. Und dann aber zwischendurch diese Momente, die die echt böse sind und die richtig Biss haben. Also am schlimmsten, oder was heißt am schlimmsten, am besten, aber für beim Zugucken, das, was am meisten wehtut, ist natürlich die Castingszene mit dem blonden Mädchen, das ganz laut irgendwie verpiss dich, du Judensau schreit und dafür dann total gelobt wird, weil sie jetzt für diesen Film so toll vorgesprochen hat und dann sogar noch so getätschelt wird. Wie bist du daran gegangen, da so die... Und was hattest du da irgendein Zielpublikum im Kopf? Weil ich sag mal so, jetzt so, ich sag mal, realistisch gesehen, irgendwie so studentisch und auf der anderen Seite so 50 plus, würde ich jetzt so sagen, ne? So die beiden Seiten, Another German Tank Story durch den englischen Titel und dann so ein bisschen so auch kitzeln, das ist so das studentische Publikum und an sich so deutsche Dorffilme, so 50 plus. Du bringst so, gibst zwar beiden so das, was sie haben wollen, aber beide Gruppen müssen halt auch das andere mitgucken. Wie kriegt man da die Waage?
Ja, sehr gute Frage. Also tatsächlich fallen jetzt wahrscheinlich ein paar Leute vom Marketing irgendwie vom Stuhl, wenn ich das sage. Aber man bekommt ja schon beigebracht, dass es eben eine konkrete Zielgruppe geben muss. Für uns, ich sage ja auch immer, wir haben 5 Hauptfiguren in dem Film und das ist auch ein Ensemble-Film. Das mag ich super gerne, auch als Zuschauer. Und ich bin sehr glücklich, dass wir das auch bei dem Film so durchgezogen haben. Aber das ist genau der Punkt. Wir haben praktisch die einzigen beiden Jugendlichen, Tobi und Wolf, über die wir gesprochen haben als Hauptfiguren, aber wir haben auch die Dorfälteste, Rosi, die einfach Ende 80 ist als Hauptfigur und ich finde schon, dass die jeweils die Leute in dem Alter, dass man dann Empathie am ehesten entwickelt und bei den ganzen Festivalbesuchen, ich bin so, so glücklich, dass ich da manchmal in ein Kino reingehe, dann sitzen da 300 Leute und die sind wirklich, naja, 18 weiß ich nicht, aber sagen wir mal 20, Anfang, Mitte 20-Jährige, aber wir haben super viele Leute in einem Rentneralter. Und ich habe schon das Gefühl, dass die alle Figuren gleich verstanden haben, dass die den Humor an allen Stellen gleich angenommen haben. Und das ist für mich dann auch ein Gewinn im Kino tatsächlich, wenn das klappt. Also ich gehe ungern ins Kino und sitze da mit 20 Leuten, die genauso aussehen wie ich.
Ich glaube, die Geheimzutat da ist, dass du keine Figur einfach für einen Gag opferst. Also selbst Rosi, wo sich das ja anbieten würde, fast mit dem Mann, der noch die ganzen alten Utensilien aus dem Zweiten Weltkrieg da im Keller gelagert hat. Selbst sie kriegt ja nachher einen sehr herzlichen Moment, wo sie dann nochmal im Traum mit ihrem Mann tanzt. Und das ist mehr als einfach nur lustig machen darüber, dass man irgendwie mit den alten Sachen umgehen muss.
Absolut. Das stand eigentlich auch mal so über dem Bildschirm praktisch. Also keine Figur opfern und der Gag ist nie wichtiger als die Biografie und die Figur an sich. Ja.
Und dann am tiefsten gehst du aber, glaube ich, bei Wolf oder Wolfi? Wolfi, ne?
Also Wolfs. Der echte Familiennachname ist Wolf, aber er hat den Rufnamen Wolfi.
Genau, weil der, also diese ganze Sache, die passiert, nachdem er da bei dem Dreh dann eine deutsche Wehrmachtsuniform bekommen hat und man erfährt, wir wollen jetzt nicht zu spoilern, aber es ist nicht so ganz klar, ob er da jetzt eigentlich wirklich so abgeliefert hat, wie er das erzählt oder ob er da vielleicht auch einfach gleich wieder rausgeschmissen wurde und die Uniform mitgenommen hat, aber sozusagen dieses, was allein diese Uniform mit ihm macht, also was er auf einmal einen Sinn hat für seine Existenz, nur dadurch, dass er diese Uniform anzieht. Das ist ja schon eine der prägnantesten Sachen, die da bei einem bleibt. Wo hast du diese Geschichte dann her?
Habt ihr geglaubt, dass er die geschenkt bekommen hat, die Uniform?
Nein.
Wie ihr behauptet?
Ich schon.
Ja, interessant. 50-50. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ja. Die Inspiration war tatsächlich vor allem, weil ich im Studio Babelsberg während meines Bachelorstudiums jahrelang als Komparsenbetreuer gearbeitet habe. Und dort auch super oft, also Komparsenbetreuer werden ja natürlich nur bei Szene mit vielen Komparsen gebraucht. Das heißt, man ist eher bei großen Produktionen und damit auch super oft bei historischen. Also ich habe öfter bei Babylon Berlin mitgearbeitet, bei den ersten 2 Staffeln oder diesen München-Film von Schwocho und habe dort wochenlang einfach mit uniformierten Nazis in einem Komparsenzelt verbracht und hin und her, naja, gescheucht. Das klingt jetzt so abwertend, aber die Verantwortung für die Logistik und den Zeitplan gehabt. Und das ist echt unglaublich, was diese Uniform mit Menschen macht. Also wir sind jetzt im Hier und Heute, wir sind mitten in Berlin. Da sind 18- bis 25-Jährige, von denen ich mal behaupte, dass kaum jemand bei der Bundeswehr war oder irgendwie Lust an Waffen oder sonst was hat. Aber dann steckst du die in diese Hugo Boss Nazi-Uniform und gibst denen ein fettes Gewehr in die Hand und das sind andere Menschen. Die fangen an, Selfies zu machen, was streng verboten ist, aber sie es natürlich trotzdem irgendwie dauernd probieren. damit. Der Gesichtsausdruck wird automatisch selbstbewusst, die Brust geht raus. Also das ist wirklich unglaublich, was so dieses Kostüm mit den Leuten dort macht. Und andererseits gab es dann, es war kein ganz historischer Film, aber ein Kriegsfilm, bei dem ich war, da gab es halt viele, die dann auch verwundet waren. Und da spielte inhaltlich in Afghanistan der Film. Und da wurden super viele Komparsen gesucht, die halt aussehen wie Afghanen. Logischerweise, das war 2018 oder 19, gab es viele Flüchtlinge in Berlin, so aus Syrien und dieser Region. Das heißt, da waren viele Flüchtlinge aus dieser Zeit, die nach Berlin kommen, hier Flüchtlingsstatus haben und arbeiten dann als Komparse, als afghanischer Flüchtling für einen amerikanischen Kriegsfilm, der hier in Brandenburg gedreht wird. Also das ist eh schon mal ein super absurdes Setting. Und dann kommen die hierher, haben vielleicht wirklich Krieg erlebt und sind, ich will jetzt nicht für andere Leute sprechen, aber wahrscheinlich schon einfach sehr, sehr einverstanden mit ihrer Lebenssituation hier und sich vernünftig kleiden zu können und alles. Kommen dorthin und bekommen halt solche klischierten Flüchtlingsklamotten an, die zerfetzt sind. Und wie sich halt so ein amerikanisches Filmteam afghanische Flüchtlinge vorstellt, dann werden die da reingesteckt und laufen durch so ein Kriegssetting durch. Also daran finde ich so viel fragwürdig. Filme machen an sich finde ich überhaupt nicht fragwürdig, sondern sehr wichtig, auch historische Filme. Es ist ein super absurdes Setting und du siehst auch, was es mit den Menschen macht. Dann hast du da die Nazis neben dir, du hast einen amerikanischen Soldaten neben dir. Das ist natürlich kein Amerikaner, aber sieht so aus. Du hast Nazi-Leute und je nachdem, in was für Uniform du die steckst, verbringen die auch ihre Mittagspause anders.
Im Endeffekt passiert doch das Gleiche auch irgendwo in dem Film jetzt mit dem Filmteam. Also man hat eine komplett abgehängte Landschaft, ein abgehängtes Dorf irgendwo in Brandenburg. Dann kommt da halt ein amerikanisches Filmteam hin und das wird als große Hoffnung für das Dorf gefeiert. Aber im Endeffekt liegt ja die Hoffnung, die man auf die Zukunft hat, irgendwo in der Vergangenheit, von der man sich dann nicht lösen kann. Also man hat nicht die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.
Mhm. Es ist ja auch eine absolut kurzlebige Sache. Das Filmteam kommt und es geht und die Wahrheit ist, niemand von dem Filmteam interessiert sich nur einen Scheiß über dieses Dorf. An dem Tag, an dem die wegfahren, ist dann einfach alles egal. Das ist, also Görlitz hat es wahrscheinlich am allerbesten gemacht, um das irgendwie zu professionalisieren und da wirklich Profit rauszuschlagen. Aber es fragt mal alle Filmstudierenden eigentlich. Keiner hat Lust, Leute bei sich zu Hause drehen zu lassen. Es geht immer was kaputt. Und wenn man selber dazu gehört, man weiß schon, warum viele Leute die Tür nicht für einen öffnen wollen.
Und noch mal ein dritter Name. Der Film, der da gedreht wird, ist All Quiet in East Germany. Vielleicht eine Abwandlung von All Quiet at the Western Front.
Vielleicht.
War der schon vor dem Edward Berger im Westen nichts Neues da drin? Oder ist das schon dann eine Anspielung darauf, dass es den jetzt gab und der so erfolgreich war?
Auch da könnte ich jetzt oder kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Die Unsicherheit eines Filmstudenten bei seinem ersten Film. Es gibt einen Take, ich glaube, der geht 5 Minuten oder so. Und das ist diese Einstellung, die dann auch im Film ist. Und wir stehen, also ein paar vom Team, also vor allem Annelie, die Szenenbildnerin und ich, und tauschen diese Zettel unentwegt aus, weil wir uns sehr viele Titel ausgedacht haben und uns für den Schnitt die Freiheit lassen wollten, zu entscheiden, welchen wir nehmen. Das heißt, beim Dreh haben wir uns noch vor diese Entscheidung gedrückt. Da gab es den Film schon, aber meines Wissens nach noch gar nicht diesen Erfolg und alles. Ich könnte mir jetzt schnell recherchieren. Also wir haben 21 im November gedreht. Wisst ihr auswendig, wann er gewonnen hat? War das 22, die Oscars? Dann
ich glaub, noch später.
Noch später.
Auf jeden Fall
später. Auf jeden Fall nach diesem November. Genau, und dann haben wir auch echt im Schnitt überlegt, also ist das ein richtig dummer Gag? Ich glaube, ein paar Leute sehen es nicht. Auch da habt ihr wieder ein sehr gutes Auge, weil das ja auch nur ein kleiner Moment ist und eine kleine Schrift. Aber die Anspielung war eben auch durch meine Erfahrung als Komparsenbetreuer. Diese Monsterfilme werden gemacht und das sind dann eben auch diese Filme, die in die Dörfer gehen.
Und man sieht es ja immer nur hinter der Mauer, das ist ja der Gag des Films, dass dieser andere Film hinter so einer großen Industriemauer gedreht wird. Und man hört immer nur die Geräusche, außer einmal, da sieht man dann dieses nächtliche Flakfeuer und das ganze Dorf ist auf einmal ein Kriegsschauplatz. Ist das eine der Szenen, für die ihr dann ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen habt oder ist das auch aus dem Computer? Oder also, ist es aus dem Computer und ihr habt mehr Geld gegeben?
Also wir haben da nicht in echt rumgeschossen. Nee, tatsächlich, ich glaube echt so einfach wirklich money-wise war das gar nicht teuer, weil es ist eigentlich eher teuer im Sinne von der Zeit, weil wir halt Leute gesucht haben, die das gut können. Also die Schüsse sind alle VFX natürlich und wir mussten halt einfach warten, bis die Zeit haben, weil wir sie praktisch nicht bezahlen können. Ich glaube, die haben, ich weiß nicht, ein paar Bierkästen dafür bekommen, umgerechnet. Aber nichts, was man eine Gage nennen kann. Dann ist eher der Punkt, was man halt machen muss, geduldig sein und an anderen Stellen weiterarbeiten und regelmäßig freundlich nachfragen, wie es denn aussieht. Weil wir können das nicht selber machen und wir können es nicht bezahlen. Das ist dann echt eher so ein Warten, Hoffen, geduldig und freundlich sein.
Na gut, es hätte natürlich auch ohne funktioniert. Auf der anderen Seite ist das natürlich
so
eine kleine, es ist so eine kleine Highlight-Szene, die man, finde ich, schon auch braucht. Die so in der Mitte des Films nochmal so ein i-Tüpfelchen draufpackt.
Also wir hatten schon die Überlegung, irgendwann, auch wenn wir einfach kaum Kohle haben und wenn wir ganz klar das Dorf in den Mittelpunkt stellen und nicht die Amerikaner, irgendwann muss man spüren, dass dort ein fetter Film gedreht wird. Also irgendwann muss man einfach merken, dass es nicht nur diese zwei Autos sind, dass es nicht nur ein Studentenfilm ist, die sich halt einen Panzer geleistet haben, sondern irgendwie muss man das spüren und wir wollten das auch auf der Soundebene, dass einfach das ganze Dorf, da gibt's ja dann diese Montage durchs Dorf und überall hört man diese Schüsse mal lauter, mal leiser, aber alle sind davon betroffen und dafür musste es schon irgendwie, sag ich mal, Wumms haben, audiovisuell. Deswegen war das schon einer dieser Momente, die es sehr früh gab im Drehbuch, weil das, sag ich mal, unsere beste Idee war, wie man das herstellen kann. Und dann war auch von Anfang an klar, das darf dann auch nicht gekickt werden. Das kann nicht gestrichen werden, sondern das, und wenn wir nochmal 3 Monate drauf warten müssen, das muss im Film bleiben, sonst fehlt einfach das.
Mit Kollegen hast du ja schon eine andere Perspektive eingenommen. Da geht es ja um eine Schreinerwerkstatt, die halt auch für dieses Filmteam, für dieses Filmprojekt halt Sachen herstellt, Styroporhakenkreuze beispielsweise. Hättest du Lust, noch einen dritten Film zu machen, wo es dann wirklich um den Film geht, also um dieses Filmteam, das, was man bisher nur hinter der Mauer gehört hat?
Ist das ein Angebot und du hast schon die Finanzen klar gemacht? Weil dann würde ich auf jeden Fall ja sagen. Also das Filmteam tatsächlich interessiert mich irgendwie nicht. Ich finde, dass Filmdrehs in Filmen nahezu ausschließlich gleich aussehen und langweilig redundant sind. Es gibt ja die Serie Extras, da finde ich, gibt es noch wirklich sehr gute Momente, weil sie eben auch Figuren- und Dialogbasiert sind. Aber ich habe tatsächlich eine Idee, aber davon werde ich auf keinen Fall was erzählen. So viel Nähkästchen gibt es nicht, die in einem halbwegs vergleichbaren Setting stattfindet. Aber auf jeden Fall wieder innerhalb des Dorfes und auf keinen Fall auf Seiten des Drehs.
Du hast ja schon, also klar, du hast eine Casting-Agentin, das ist eine Figur, die man öfter mal sieht, auch in anderen Filmen. Mhm. Aber dann hast du ja noch das Lichtdubel des Superstars, der irgendwie so ein bisschen, ich würde mal sagen, Tom Cruise nachempfunden ist, der dann da so ein Fake-Interview gibt, weil er sich genervt fühlt und über seine angeblichen Drogen-Eskapaden ausspielt. Und das ist ja wieder eine interessantere Figur, weil also ich war mal am Set vom Hangover 3 eingeladen in Las Vegas und man steht ja dann, das weißt du selber, aber als Journalist am Set steht man auch den ganzen Tag da rum und wartet auf den nächsten Dreh und dass die Stars mal zwischendurch eine halbe Stunde Zeit haben, um ein Interview zu geben. Und die Lichtdoubles von den dreien, also von Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms, standen auch immer in der Ecke und wir haben ganz lieb angefragt, ob wir die nicht dann einfach mal interviewen können, weil wir es auch irgendwie spannend fanden, wurde uns aber strengstens verboten. Keine Chance.
Wirklich?
Ja, wahrscheinlich, weil die auch dann, wenn die mal dann da aus dem Nebenkästchen plaudern, die wissen wahrscheinlich alles, aber dürfen nichts sagen. Das heißt, Wie war das auch so eine Erfahrung aus deiner Zeit während des Studiums, dass du da auch Lichtdoubles und solche Leute kennengelernt hast, dass du die jetzt eingebaut hast?
Tatsächlich ja. Also ich kenne das Lichtdouble von Keanu Reeves in Deutschland ziemlich gut, der auch teilweise Komparsenbetreuer war vorher. Haben wir viel zusammengearbeitet und ich finde, er sieht aus wie Emre Can, aber das ist eine andere Geschichte. und ich kannte es nur aus dem Amerikanischen eben mit diesem Lichtdouble und ich war dann beim Dreh von einem Film von mit Til Schweiger und Schweighöfer, Hotdog, kann das sein?
Ja.
Ja. Und hab dort gecheckt, es gibt auch deutsche SchauspielerInnen, die Lichtdubel haben. Das war mir nicht klar. Also es sind bestimmt auch nicht so viele. In dem Fall hat es natürlich auch Sinn gemacht, weil Til Schweiger ja auch Co-Regisseur war. Dadurch ist dann Lichtdubel noch wichtiger. Und da habe ich das gecheckt, dass es auch in Deutschland gibt und hab dann auch das Lichtdubel von Matthias Schweighöfer kennengelernt, der das viele, viele Jahre gemacht hat, ich glaube nicht mehr, und habe einen Mini-Doc-Film über ihn gedreht tatsächlich. Das war, man muss im ersten Jahr an der Filmuni in Babelsberg, egal was man studiert, also es gibt da noch keine Spielfilm- oder Dokumentarregie, muss man als Regiestudent im ersten Jahr so einen 15-minütigen Doc-Film drehen. Der heißt bei mir Darsteller und ist tatsächlich über das Lichtdubel von Matthias Schweighöfer.
Und ein anderer Film, Meeting, hast du gleich mal die Lola gewonnen für bester Kurzfilm. Die 30.000 Euro direkt einfach nur, damit man die nächsten mal Wochen oder Monate die Miete zahlen kann oder richtig auf den Kopf gehauen?
Ja, das fette Auto steht ja hier vor der Tür, habt ihr es nicht gesehen. nee, das habe ich tatsächlich größtenteils dann auch für die Produktion von Another German Tank Story mitgenommen. Einfach um praktisch dann eine Finanzlücke noch zu schließen. Deswegen bin ich da auch als Co-Produzent gelistet. Das ist der einzige Grund. Aber hat trotzdem sehr geholfen. Also der Preis und das Geld auf dem Weg zum ersten Langfilm waren sehr wichtig.
Ja, und jetzt haben wir schon ein paar Mal Abschlussfilm erwähnt. Und als wir vor 1,5, 2 Jahren diese Sektion Deutsches Kino ist doch geil begründet haben, habe ich in meinem Pamphlet, das wir am Anfang veröffentlicht haben, auch gesagt, so die Idee ist, egal wie groß der Film, vom Abschlussfilm bis zu Blockbuster, wir suchen einfach den aus, den wir in den Monaten wirklich am geilsten finden und behandeln den dann so, als ob es der neue Marvel-Blockbuster wäre.
Finde ich richtig gut.
Ja, aber jetzt hat es 1,5 Jahre gedauert, bis wir endlich wirklich einen Abschlussfilm haben, weil vor 2 Monaten wunderschöner, Budget 8 Millionen, dann Simon Werhöfen zweimal 8 Millionen und 12 Millionen. Also das sind dann schon die Größenordnungen, die wir auch haben wollen, aber nicht nur. Deswegen freut es mich jetzt, dass du da bist. Aber deswegen werde ich jetzt mal ganz dumm fragen, weil natürlich die meisten Leute draußen gar nicht wissen, wie sowas überhaupt funktioniert. Ja, weil das ist jetzt, wenn wir schon mal einen da haben, machen wir mal kurz da so eine Bedienungsanleitung. Jeder, der als Regie Film studiert, macht jeder einen Abschlussfilm oder schaffen das nur ein paar?
Okay, ich hoffe, ihr habt noch 2-3 Stunden Zeit. 10 Jahre Studium werden jetzt resümiert. Nein, also im Ernst, es ist tatsächlich so, ich kann natürlich vor allem für die Filmuni Babelsberg sprechen, weil tatsächlich die großen Filmhochschulen super unterschiedlich strukturiert sind. DFFB oder Ludwigsburger Filmakademie, die sind alles, was ich weiß, schon echt anders. Bei uns war es so oder ist es so, es gibt Bachelor-Master, das heißt, ich habe praktisch 2 Abschlussfilme, der Kollegen ist eben mein Bachelor-Abschlussfilm. Man wird nicht automatisch übernommen für den Master, da muss man sich schon bewerben. Es werden auch weniger genommen, also im Master waren wir immer nur 3 oder 4 pro Jahrgang bei Spielfilmregie. Und wenn sich alle bewerben, nur für Spielfilm, was hoffentlich nicht der Fall ist, dann werden halt schon jedes Jahr welche auch abgelehnt. Plus, man kann sich natürlich auch als Externer bewerben. Also die Konkurrenz gibt's auch. Und im Master kann man an der Filmuni Babelsberg mit dem Langfilm abschließen. Aber eigentlich, weil manche Leute machen es einfach mit krank wenig Geld. Also die drehen dann wirklich mit 10.000 Euro so einen Love Stakes ähnlichen Impro-Film, wobei der Film natürlich viel mehr hatte, aber halt so impromäßig und dann praktisch gar kein Geld für Szenenbild und alles ausgegeben wird. Der Weg zu einem fiktionalen Langfilm, der vorgesehen ist und der wahrscheinlich auch am meisten Sinn macht, ist eben dieses Leuchtstoffprogramm, was ich kurz angesprochen hatte. Da hat man praktisch once in a lifetime im ersten Jahr des Masters die Möglichkeit, den zu pitchen, eben vor dem RBB und Medienboard. Und wenn die beide mit einsteigen, dann hast du dieses Leuchtstoff, dann hast du diese 150.000 Euro und da gibt es nur die Regel, dass mehrere Leute Abschluss machen müssen. Also du kannst nicht einfach sagen, ich drehe den Langfilm und will danach nochmal irgendwas machen. Also das muss für dich und praktisch alle anderen Gewerke auch der Abschluss sein. Also man kann ja bei uns noch Kamera studieren, Filmproduktion, Schnitt, Sound. Also auch bei uns sind fast alle in diesen Gewerken, die ihren Abschluss damit gemacht haben. Filmkomponist ist auch von der Filmuni. Und dann ist es für uns eben, deswegen bekommen wir alle halt auch keinen einzigen Cent. Selbst wenn wir Geld übrig hätten, um uns zu bezahlen, was wir eh nicht hatten, ist es dann letztendlich einfach eine studentische Abschlussarbeit. Ja,
darf ich dich fragen, wie alt du bist?
Ja, ich bin jetzt 35.
Weil ich habe das Bild ich weiß nicht, ob das der letzte oder der erste Tag war, auf jeden Fall vom Set. Und da wirktest du wie der Papa, der da neben seinen jüngeren Leuten steht, also in dem Alter.
Oh, dann wirkte ich also noch älter, ja?
Ja, also das war ja wahnsinnig jung, euer Team.
Das stimmt, das sind echt, also so von Produktion und auch Kamera, die sind schon alle eher ein paar Jahre jünger. Das ist tatsächlich aber auch sehr gängig. Da gab es jetzt auch in Saarbrücken so ein Filmgespräch mit Petzold, der irgendwie erzählt hat, früher musste man an der DFFP sogar 26 oder 28 oder so sein. Ich glaube, das ist nicht mehr so streng. Aber grundsätzlich wird bei Regie ja immer nach älteren Leuten gesucht, die nicht eben gerade aus der Schule kommen und außer Schule noch nichts erlebt haben. Also es ist ja echt kein Studium, was du mit 19 anfangen kannst. Und das macht auch Sinn. Also ich sehe das genauso. Und ich habe, glaube ich, naja, 8 Jahre studiert. Also ich habe mich, glaube ich, mit 25, 26 dann beworben für den Bachelor. So, und das ist in anderen Studiengängen schon anders.
Aber findest du das sinnvoller, dass man jetzt sagt, hier haben wir die junge Gruppe, die machen alle ihren Abschluss, die schlagen sich da jetzt zusammen durch? Oder könnte man nicht als Regisseur auf der anderen Seite auch davon lernen, wenn man so ein paar, was weiß ich, so einen Cutter hat, der irgendwie schon 3 Oscars im Schrank stehen hat? Oder würde man dann eh überfahren werden?
Also das wäre bestimmt eine Monstererfahrung, die ich gerne annehmen würde, mit so einem erfahrenen Cutter oder auch Kameramann oder Kamerafrau zusammenzuarbeiten. Tatsächlich, glaube ich, für so einen Abschlussfilm ist diese Energie, die man zusammen entwickelt, unglaublich wichtig. Es ist so, meine Editorin und ich, was wir daran gearbeitet haben, zu welchen Uhrzeiten oder irgendwie, wie das alles in Bewegung ist, diese Dynamik, das hat ja nichts mit normalem Arbeiten zu tun, sondern das ist einfach, wir lieben diesen Film, wir mögen uns, wir schätzen uns, wir wissen beide, dass es eine Riesenchance für uns ist und dann arbeiten wir so lange daran, wie wir wollen, in unserem eigenen Rhythmus. Und ich glaube, das ist bei einem Abschlussfilm auch wirklich das Positive, weil das Geld oder die Zeit nie im Vordergrund stehen. Oder was heißt Vordergrund? Wenn es kein Geld gibt, steht es gar nicht im Raum. Sondern es ist wirklich so ein besonderes Miteinander. Deswegen glaube ich, das würde das Teamgefüge, wenn man jetzt einfach sagt, Kameramann ist jetzt ein Oscar-Gewinner, ich glaube, das würde es komplett sprengen. Also sehe ich tatsächlich kaum eine Chance, dass es funktioniert. Und ich finde es auch richtig gut, dass man so als Generation wächst. Also Stichwort Kurzfilme. Mein allerersten Kurzfilm an der Filmuni, fiktional, war auch im ersten Jahr. Der heißt Commons und das war nur so ein kleiner 5-minütiger Film. Habe ich mit demselben Kameramann gemacht, mit derselben Editorin und derselben Kostümbildnerin. Und so sind wir gewachsen. Also gerade die Kostümbildnerin war bei verdammt nochmal jedem Projekt, was ich jemals gemacht habe, dabei. Was jetzt so nach außen hin nicht das wichtigste Gewerk ist, aber so dieses Vertrauen und irgendwie dieses künstlerische, eine Sprache haben, ist, denke ich, bei allen nur irgendwie kreativen Gewerken super wichtig. Und auch mit dem Kameramann, der war eben auch bei Kollegen dabei, die Editorin war auch bei Kollegen dabei. Also so wächst man und dass man diese Nähe hat und weiß nicht, wenn du mir jetzt einen Kameramann hinstellst, der einen Oscar gewonnen hat, ich wüsste gar nicht, wie ich mit ihm reden sollte wahrscheinlich, hätte ich viel zu viel Respekt. Also ich habe von meinen Teammitgliedern auch Respekt, aber ich habe einfach so ein Vertrauen und freue mich darüber, dass die mich sehr gut kennen und wir dann auch manchmal gar nicht so viel reden müssen, einfach weil wir uns vertrauen.
Aber wenn man für 150.000 Euro da einfach mal so einen Langfilm auf die Beine stellt, der einigermaßen zusammenhängt. Dein Film macht mehr. Aber sagen wir mal, man kriegt das irgendwie hin, dass 90 Minuten ist, der einigermaßen kohärent ist und vernünftig aussieht. Hat man dann automatisch bestanden oder kann man da tatsächlich durchfallen?
Ich bin mir extrem sicher, dass da noch niemand durchgefallen ist. Aber es gibt tatsächlich eine Note. Das ist völlig absurd, finde ich, so einen Film benoten zu müssen.
Oder was, du kannst ja, jetzt bist du ja gut im Geschäft. Dann kannst du ja mal nicht die von deinen Teamleuten, aber 2 Fragen. Erstmal deine Note. 1.
Ich glaube, es war eine 1-0, ja.
Ja. Aber ist das nicht absurd? Also dann war das dann so, dass die Kamera 2 und so, man kriegt dann wirklich so unterschiedliche Noten für all diese Gewerke, für denselben Film?
Das ist so, ja, weil jedes Gewerk hat seine eigene ProfessorInnen. Das ist tatsächlich so. Ich weiß auch nicht die Noten von den anderen. Mich würde schon sehr wundern, wenn die nicht eine 1-0 hätten, ehrlich gesagt. Weil, ich würde das mal so beschreiben, die Filmuni ist in dem Sinne auch studierendenfreundlich. Zum einen und zum anderen ist völlig klar, wenn ich jetzt irgendwie mich gestern mit dem Produzenten von einer großen Firma getroffen habe, wir haben 3 Stunden geredet, aber der fragt mich gar nicht, ob ich meinen Abschluss gemacht habe oder gar welche Note ich habe. Der hat meinen Film gesehen, der hat ein Konzept von mir bekommen zum Lesen und darüber reden wir. Und wenn ich ihm jetzt am Ende gesagt hätte, irgendwie, ach übrigens, ich habe mein Studium nie beendet, weil ich keinen Bock hatte, meine Masterarbeit zu schreiben, ich glaube nicht, dass es ihn nur ein ganz kleines bisschen jucken würde, weil letztendlich zählt der Film und die nächste Idee oder welche Wege der Film geht.
Super, dann hast du jetzt deinen gesamten Masterabschluss nur gemacht, um jetzt hier im Podcast einmal sagen zu können, dass du ihn hast und welche Note.
Ja, geil. Mama, ich habe eine 1-0 in meinem Master und ich gebe einen Podcast. Ziel erreicht.
Aber musstest du zusätzlich zu dem Film noch eine Arbeit schreiben?
Das ist tatsächlich echt so ein Punkt. Also es ist eine staatliche Universität. Und ich habe einen staatlichen Master, deswegen musste ich wirklich 60-seitige Masterarbeit wow. schreiben.
Über den Film oder über das Machen des Films oder was du dir dabei gedacht hast oder ein ganz anderes Thema?
Ja, man muss, also man darf sich natürlich aussuchen. Es ist nicht ein Bericht über den eigenen Film, sondern man muss sich wirklich ein Thema aussuchen, eine These aufstellen. Aber ich glaube, dass so ziemlich alle Leute irgendeinen Bezug zu dem eigenen Abschluss herstellen. In meinem Fall haben wir vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie die Orte das Drehbuch inspirieren und alles. Das fand ich wirklich einen super wichtigen künstlerischen Aspekt in meiner Arbeit. Und ich habe ja eigentlich nur Regie studiert und gar nicht Drehbuch. Und habe dann meine Masterarbeit darüber gesprochen, wie sich das, ich weiß ehrlich gesagt die Formulierung gar nicht mehr, obwohl es gerade mal ein Jahr her ist, aber inhaltlich, wie das Drehbuchschreiben und Motivsuchen zur gleichen Zeit sich gegenseitig so inspirieren kann.
Die Überschriften von Masterarbeiten sind ja auch immer das Schlimmste überhaupt. Die müssen ja schon, einfach oder? Nur bullshitten bis zum geht nicht mehr.
Ja, das also, ja okay, danke.
Man könnte auch einfach mal vernünftig draufschreiben, worum es da geht, dann wird es vielleicht auch jemand freiwillig lesen, weil das viele davon sind ja tatsächlich interessant, aber die Überschriften sind ja nur für Profs und zum Angeben.
Ja, ich glaube, meine Masterarbeit ist auch echt nicht so groundbreaking. Also ich wüsste nicht, wer die noch lesen sollte.
Aber spannend ist ja trotzdem, dass sich das spiegelt. Also es gibt im Film dieses Filmteam, das einfällt. Und auch wenn ihr jetzt nicht ein Dorf hattet, sondern verschiedene seid, ja auch trotzdem da eingefallen. Nimmt man ja. das alles noch viel bewusster wahr, wenn es im eigenen Film eigentlich genau um dieses Thema geht?
Tatsächlich wussten ja gar nicht immer die Dörfer, worum es konkret geht bei uns. Also wir schicken ja nicht allen Leuten das Drehbuch, das ist ja viel zu sensibel. Sondern die bekommen eine Projektmappe. Aber ganz klar, wir haben von Anfang an gesagt, wir dürfen nicht das Arschloch-Filmteam sein, sondern auch weil wir wissen, dass wir die Leute nicht mit Geld, wir reden sehr oft über Geld, aber das ist bei einem Abschlussfilm einfach so, tut mir leid.
Wir reden auch oft über Geld bei allen Filmen.
Ah, okay, sehr gut. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber es ist einfach sehr oft der Grund, um Entscheidungen zu treffen, gewesen bei uns. Wir haben gesagt, wir müssen irgendwo partnerschaftlich mit den Dörfern umgehen, weil oft ist es so bei einer Motivsuche, wir finden einen Hof, wo wir sagen, der ist perfekt, hier passt der Panzer hin, das sieht genauso aus, wie wir es uns gewünscht haben, das ist der absolute Traum, wir wollen genau hier drehen. Wenn wir dann klingeln und uns freundlich vorstellen und uns sagen, was wir vorhaben, da steckt natürlich dann auch die Info drin, dass wir ein paar Tage das alles blockieren, während des Drehs wird dann auch mal die Straße gesperrt, natürlich werden wir auch mal laut sein und so weiter und so fort. Und die sind so, weiß nicht, eher nicht. Dann können wir nicht sagen, ey, wir bezahlen euch ja 10.000 Euro am Tag, was jetzt vielleicht bei Babylon Berlin aber gemacht wird. Sondern wir können nur sagen, wir bezahlen euch auch die 100 Euro Strom, die wir verbrauchen. Und wir geben euch gerne Bilder und wir laden euch zur Teampremiere ein. Das heißt, wir mussten immer eigentlich nach Leuten suchen, die Lust hatten auf uns, die uns unterstützen wollten. Einerseits die Motivbesitzer natürlich an sich, aber auch bin mir nicht sicher, wie der korrekte Ausdruck ist, aber die Ortsvorsteher sind ja keine richtigen Bürgermeister bei so kleinen Orten. Die mussten uns auch irgendwie, die mussten Interesse an uns haben, die mussten dann Mehrwert drin sehen, weil die haben uns das erlaubt. Also nur so, wenn du jetzt in Berlin, nochmal Beispiel Babylon Berlin, wenn wir da Friedrichstraße drehen, ich will nicht wissen, was die bezahlen, um die ganze Straße zu blockieren. Und wenn wir dort in Altfriedland in Brandenburg sind, dann haben wir dem Ortsvorsteher gesagt, wir wollen jetzt die Straße 2 Tage sperren, hat er gesagt, okay. Also ich glaube, da gibt es schon einen offiziellen Stempel und alles, aber das funktioniert ganz anders, ohne diese ganzen Ämter. Wir mussten nicht dafür bezahlen, wir mussten nur halt diese, es war ja schon alles mit legalen Mitteln, wir mussten die Schilder aufstellen, dass die Straße gesperrt ist oder so. Das natürlich. Aber so, wenn die angefangen hätten zu sagen, sie wollen dafür Geld, was sie theoretisch hätten machen können, dann wären wir raus gewesen. Das war ja kein Geiz bei uns. Wir haben es einfach nicht.
Dafür kriegt man in Berlin aber auch keine schönen Mappen, sondern ich habe an meiner Tür alle 3 Wochen so einen Zettel hängen, dass es morgen zu Beeinträchtigung kommen wird, weil wieder mal irgendwas gedreht wird.
Aber wir haben eine richtig schöne Mappe gemacht.
Aus wie vielen Dörfern bzw. kleinen Ortschaften besteht denn im Endeffekt das Dorf jetzt?
Also wir sind praktisch jede Woche woanders hingezogen. Das heißt, wir haben so 5 Hauptdörfer, wo wir gedreht haben, aber sind dann auch manchmal noch so für einen Drehtag oder einen halben Drehtag nochmal ein Dorf weiter. Also wenn man es wirklich zusammenzählt, sind es glaube ich 8 oder 9, aber es gibt so 5, sage ich, Hauptdörfer, wo wir dann waren. Einmal rund um Berlin, kann man eigentlich sagen.
Ich bin ja Riesenfan davon, wenn Städte im Film so vorkommen, wie sie auch in Wirklichkeit sind und nicht Leute auf einmal falsch rumfahren, da drehe ich ab. Und ich finde auch, man spürt das. Also ich kann das, in Berlin merke ich es natürlich sofort und bin dann stinksauer, wenn jemand falsch rum über die Warschauer, alter weißer Mann, Warschauer Brücke hier, liegt auf der einen Seite K.O., läuft danach über die Brücke, aber genau in die falsche Richtung, dahin, wo er gerade herkommt. muss man nicht machen. Ist auch schon Quatsch.
Sehe ich genauso. So,
und ich finde auch, man spürt das selbst in Städten, wo man noch nie war, ob die irgendwie stimmig sind in sich. Ich weiß gar nicht genau, ich vergesse mal, wer das war. Einer von den Nouvelle Vague-Leuten. Ich glaube, egal. Auf jeden Fall ist der immer selber alle Strecken mit der U-Bahn abgefahren, um dann im nächsten Drehort die Uhren dann entsprechend weiterzustellen, wenn da irgendjemand von A nach B gefahren ist, sich das gehört. Deswegen, bei euch war es ja kein echtes Dorf, aber habt ihr sozusagen einen Plan gemacht von eurem fiktiven Wiesenwalde, dass ihr zumindest euer Köpfen genau aussieht, wisst, wie es aussieht?
Ja, haben wir tatsächlich gemacht, sogar auch zu einem ziemlich frühen Zeitpunkt. So, also weil es auch darum ging, es gibt, wir haben im Schnitt ja echt viel noch in der Chronologie geändert, was ich niemals gedacht hätte. Aber wir haben schon darauf geachtet, okay, wenn jetzt Rosi losläuft und sie ist irgendwie 5 Szenen später erst beim Brunnen, dann kann der Brunnen nicht in derselben Straße sein. Das meinte ich mit auch, es darf kein Mini-Mini-Dorf sein. Also da haben wir wirklich total drauf geachtet. Dann auch mit dem Sounddesign, wenn eben die Schüsse zu hören sind, wie weit ist was weg.
Ist das auch für die Strecken von Tobias durchaus wichtig, ne?
Ja.
Der ja immer mit das. 5 km/h irgendwo lang brettert, da muss man auch ausrechnen, wie lange er braucht.
Hast du es mal gemacht? Nee. Man könnte sicher jetzt ausrechnen, wie groß das Dorf genau ist.
Da konnte ich mich zumindest gut identifizieren, weil ich bin auch 3-mal durchgefallen und habe es dann auch nie nachgeholt. Du hast Führerschein?
Ja.
Ja, okay. Es ist ja eine alte deutsche Filmstudenten- oder überhaupt Weisheit, dass der zweite Film der schwerste zu machen ist.
Ja, danke für die Erinnerung.
Ja, ich meine, aber du bist ja schon weiter als die meisten, so wie ich es gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Und wieder durchaus mit einem provokanten Titel, Hurenkind.
Wobei der auch gerade geändert wurde tatsächlich. Ah, diese verdammten Arbeitstitel. Ne?
Diesmal hätte ich gedacht, ich gebe den Tipp, bleib dabei.
Ah, wirklich?
Bei Wiesen, also auch wenn du den magst. Wiesen wird, das finde ich furchtbar.
Interessant.
Dementsprechend, da bin ich sehr happy. Was kommt statt Huren? Ist das schon bekannt? Oder seid ihr jetzt einfach nur am Suchen?
Nee, also ich mochte tatsächlich Hurenkind auch super gerne. Also da ist der Background einfach Hurenkind und Schusterjunge von, also praktisch diese in der lyrischen Sprache, dass man so einen Absatz nennt, der auf die nächste Zeile gerutscht ist. Das ist dann Hurenkind, wenn das Blatt ansonsten leer ist. Und das hat so wahnsinnig viel Erklärungsbedarf. Ja, aber ist es Zufall?
Natürlich ist das Zufall. Das also ist nur mal kurz erklärt. Wir haben ein dreiseitiges Interview. Und bevor Stefan das vorhin ausgedruckt hat, die Fragen, hat er nicht gemerkt, dass eine einzige Zeile nur auf dem dritten Satz ist.
Volltreffer.
Genau.
Du hast ein Hurenkind produziert.
Tja.
So, und ich mochte das mega gerne für die Figur, für die Geschichte, für das Setting, dass der Titel passt. Allerdings haben wir das Problem, dass wenn immer wir irgendwo eine Mappe hinwerfen, da steht der fett Hurenkind drauf, dass man nur noch darüber redet und darüber, wie es in eine andere Richtung einleitet, so gedanklich. Und das hat sich wirklich als so ein massives Problem herausgestellt, eben auch als wir die Förderung bekommen hatten fürs Drehbuch und es dann so ein paar Pressemitteilungen gibt, hier neue Förderung, Janis dreht seinen zweiten Film, Hurenkind und so. Das war dann immer, oh crazy, Alter, was machst du jetzt? Und das hat sich dann richtig falsch angeführt und deswegen, ich habe tatsächlich letzte Woche die Fassung 4 fertig geschrieben, die jetzt bei Sendern auf dem Tisch ist oder in wenigen Stunden landen wird und der Titel ist jetzt Pölkwitz überleben. Also Pölkwitz ist wieder ein fiktionales Dorf. Vielleicht könnt ihr erraten, in welcher Ecke Deutschlands das sein könnte. Genau, Pölkwitz überleben. Ist nicht mehr so.
Ich hatte jetzt den anderen im Kopf.
Ja, tut mir leid, dass ich.
Aber da könnte es auch sein, dass dann der Traffic von den Seiten, die über deinen Film berichtet haben, auch dann plötzlich durch die Decke gegangen ist, als sie die News rausgebracht haben.
Bei Hurenkind?
Ja, weil dann haben die den ganzen Porno-Traffic mit abgesahnt.
Ja, dann haben wir den einmal mitgenommen, aber langfristig wollen wir den nicht.
Und jetzt nochmal als letztes dann die Schritte zum Abschlussfilm. Ist es dann eigentlich so mehr oder weniger, wenn man die Förderung hat und so und das auch einigermaßen funktioniert, ist es dann mehr oder weniger sicher, dass man auch einen Kinostart hat oder versenken dann auch viele nach einem Festivalpremiere und das war's dann?
Ja, also das ist tatsächlich ein ziemlich trauriger Teil der Geschichte, dass viele Filme so als Festivalsfilme enden. Das ist tatsächlich für die Studierenden selber gar nicht so schlimm. Oft, weil ein gutes Festival reicht für Kontakte, um innerhalb der Branche gesehen zu werden, um eventuell über Folgeprojekte, zweiten Film und so weiter ins Gespräch zu kommen. Also wenn der Film nicht ins Kino kommt, ist deine Karriere auf gar keinen Fall tot. Allerdings, da glaube ich, sollte man auch nicht drum herum reden, als Filmemacher und Kinoliebhaber will man seinen Film auch irgendwie im Kino sehen. Es ist für mich auch wieder so meine Familie und alles, so dieses, wenn man sagt, der Film läuft in Shanghai, in Antalya und sonst wo irgendwo auf Festivals, dann ist es so, ah cool, Schön. Das ist nicht der Beweis, dass wir professionell sind oder gesehen werden. Und im Fernsehen oder im Kino zu laufen irgendwie schon. Das heißt, es ist auch eine rein emotionale Sache. Ist einem das echt wichtig, dass der Film in ein paar Städten läuft. Und man muss sich einen Verleih suchen. Und dadurch, also eigentlich ist es in der deutschen Filmwirtschaft ja so, dass man einen Verleih schon vor dem Dreh hat, um auch die Förderung zu bekommen, muss man ja eigentlich mindestens ein starkes Interesse vom Verleih haben, eigentlich sicher. Das heißt, da ist ja vorher schon geklärt, dass er im Kino kommt. Bei diesem Leuchtstoffprogramm muss man das nicht haben, sonst also hätte man ja ein massives Problem. Das heißt, man fängt dann erst mit dem fertigen Film an, über eine Festivalpremiere, so war es bei uns auch, über Shanghai München, sind wir mit Verleihern in Kontakt gekommen und haben dadurch letztendlich auch einen gefunden, der ihn dann ins Kino bringt. Also das ist ein absoluter Bonus und für uns so ein Erfolg, der für uns so on top kommt. Also wir hätten nicht geweint, wenn es nicht klappt, weil es einfach meistens so ist. Sondern wir freuen uns einfach wahnsinnig, dass wir ins Kino kommen.
Und wisst ihr, also wir können ja mal jetzt hier hinter den Kulissen, wir haben jetzt Ende Januar, der Film startet im April. Ihr hört den Podcast 3 Tage, bevor er dann tatsächlich anläuft. Jetzt heißt, es ist noch 3 Monate weg. Wisst ihr schon die Größenordnung oder hängt das davon ab, wie viele Kinos Lust drauf haben, den zu spielen?
Das beginnt eben gerade, also durch diese großen Festivalpremieren, die wir hatten, haben wir natürlich echt Aufmerksamkeit bekommen. Dann haben wir noch den First Step gewonnen. Sowas ist wirklich wichtig, dass Kinos auf den Film aufmerksam werden. Man kann noch nichts Verbindliches sagen an Städten, aber das Ziel ist schon, dass wir mit 30 Kopien auf jeden Fall starten, was für einen Abschlussfilm sehr, sehr viel ist. Genau, allerdings wo wirklich, das glaube ich, wissen wir dann erst im Laufe des März.
Wir drücken die Daumen. Und dann würden wir Vielen zum Dank. Abschluss kommen, habe ich dich schon im Vorgespräch vorgewarnt. Wie gesagt, deutsches Kino ist doch geil. Wir glauben fest daran, dass erfolgreiche Filme weitere erfolgreiche Filme hervorbringen, weil wenn die Leute irgendwie geiles Erlebnis im Kino haben, dann gehen sie in der nächsten Woche nochmal. Und nicht andersrum, dass sie sagen, wenn ich den einen Film geguckt habe, dann gehe ich erstmal 3 Monate nicht. Und deswegen gibt's gar keine wirkliche Konkurrenz, sondern eigentlich mehr so ein gemeinsames Voranschreiten. Hat man ja nach Barbenheimer gesehen, die nächsten Monate lief irgendwie jeder Film super.
Fällt dir ein gutes Wortspiel mit unserem Titel und einem anderen Film ein?
Ich weiß jetzt nicht, was im April noch läuft. Das ist jetzt wirklich zu weit hin.
Ja, okay, schade.
Müsst ihr nochmal dran arbeiten, welche Filme die Leute am besten so, Superman oder so, was startet?
Also der Titel Another German Tank Story, der eignet sich schon sehr gut für diese ganzen Wortspiele. Also eigentlich in jeder Stadt, wo wir sind, kann man einfach immer Tank mit einem Stadtnamen oder so austauschen. Das ist schon sehr gut.
Ja, das genau. Aber deswegen die Frage an dich. Wenn die Leute 3 bis 4 Mal Another German Tank Story gesehen haben, gibt es dann noch andere deutsche Filme, die du ihnen gerne ans Herz legen würdest?
Also an alle, die meinen Film 4 Mal gesehen haben, bitte schreibt mir. Ich will euch kennenlernen, wer 4 Mal ins Kino geht für diesen Film. Ja, voll. Also ich gucke auch super gerne deutsche Filme und habe eigentlich immer einen Blick darauf, Filme, die irgendwie anders sind, die mich überraschen, die auch so ihren eigenen Weg gehen. Das ist nicht nur die Motivation als Filmemacher, sondern auch als Zuschauer. Deswegen ist für mich zuletzt der Film V, der ist auch österreichisch-deutsch, ins Auge gestochen, weil der auch einfach so seinen ganz eigenen Humor und seine eigene Welt und Figurenkonstellation baut und mit der Faust die Welt schlagen. Da bin ich auf jeden Fall auch als Fanboy von Johannes Scheidweiler, der dort auch mitspielt, deswegen so etwas manipuliert. Aber das fand ich auch, das ist auch ein Debütfilm. Und fand ich auch sehr beeindruckend.
Genau, also nochmal V und mit der Faust in die Welt schlagen. Könnt ihr beides bei Filmstarts in die Suche eingeben, dann findet ihr alles über diese Filme. Und wir sagen jetzt einfach vielen Dank, dass du da warst. Du hast einen neuen Längenrekord aufgestellt für diese Sektion.
Oh wow, kriege ich dafür einen Orden?
Nee, aber ganz viele Leute, die 4 Mal ins Kino gehen.
Bin ich gespannt, vielen Dank. Super.
Danke, ciao.